zu Munster ist hörbar, dem grünen Podcast mit Menschen und Themen aus Munster und darüber hinaus.
Alles gut?
Ja, klar.
Warum reden wir denn?
Weil so eine Sporthalle ein unheimlich großes Dach hat.
Ich bin absolut deiner Meinung. Wir haben das jetzt leider nicht so vorbereitet.
Das können wir ja gleich mal überprüfen. Nee,
ich muss das mal ganz kurz googeln.
Wir können ja mal gucken.
Wir schauen mal nach. Hör nicht mal, das ist hier.
Das war hoch genug, glaube ich.
Unterhalten wir uns noch, oder?
Ja.
Gut. Ich glaube, da steht nämlich um die Ecke, aber ja. Ich glaube nicht aus Solarzellen.
Ja.
Über den kleinen Häuschen, wo die Einkaufswagen runterstehen oder ja, wo die Fahrräder reinstehen.
Warte mal ganz kurz.
Aber ich habe so ein Stichwort Mieterstrom im Kopf.
Ja.
Deswegen, ja.
Keine Solarpaneele auf dem Dach, zumindest sehe ich keine. Und auch nichts über den Parkplatz.
Nichts über den, nee.
So, wie bereits angekündigt, eine Outdoor-Folge. Und zwar bewegen wir uns ein bisschen durch Munster bei schönem Wetter. Es ist zwar noch kalt, aber sonnig. Und wir unterhalten uns, Jan. Wir unterhalten uns worüber genau?
Genau, ja. Heute unterhalten wir uns über die Themen Klimaschutz und Mobilität. Wobei das beides sehr große Themen sind. Also wir werden das natürlich jetzt nicht umfangreich beleuchten, aber Klimaschutz so im Sinne von, was kann man so von der technischen Seite her tun? Ja, ihr werdet es hören, wie wir das genau gleich definieren. Ja, und Mobilität, da geht es halt auch konkret jetzt darum, wie läuft das hier in Munster vor Ort, auf dem Lande? Und was hat Klimaschutz mit Mobilität, was hat Mobilität mit Klimaschutz zu tun?
Genau, und in diesem Sinne sind wir auch gerade schon unterwegs, und zwar zu einem Ort des Geschehens, quasi einem Tatort. Man könnte schon fast mutmaßen, dass wir hier eine True-Crime-Podcast-Folge machen. Denn am Ende des Tages geschehen hier ja quasi täglich Schicksale, beziehungsweise es geschehen hier täglich schlimme Dinge, nämlich, dass Menschen nicht aus Munster wegkommen oder auch nicht nach Munster hinkommen, wenn sie das eigentlich müssten. Und das kann ja tatsächlich auch mal ganz schön dramatische Folgen haben, wenn man so an Arztbesuche denkt zum Beispiel.
Ja.
Oder Krankenhausbesuche, Besuche bei den Liebsten, die vielleicht Hilfe benötigen. Und wenn sich das alles schwierig gestaltet, dann ist das natürlich für die Anwohner unserer Stadt und mitunter eine mittelschwere Katastrophe.
Ja, und das ist ja tatsächlich auch, also man muss ja öfter mal nach Soltau zum Beispiel, als man das so denkt. So, und jetzt sind wir hier nämlich auf Spurensuche und da haben unsere erste Spur entdeckt. Wir stehen hier vor einem Schild mit einem grünen Haar, nämlich einer Bushaltestelle mitten in Munster. Und suchen mal, welche Möglichkeiten es hier so gibt, um von Munster wegzukommen, beziehungsweise wieder zurück nach Munster herzukommen.
Heute, ne? Wir wollen heute mal irgendwo hinfahren.
Oh, heute ist Sonntag, ne?
Heute ist Sonntag, ja.
Oh, juhu.
Guck mal bitte auf diesen Plan und such mal raus. Du als Mann vom Fach.
Ja.
Wo kommen wir heute hin?
Tatsächlich steht auf diesen ganzen, vier Fahrpläne sind hier, immerhin, vier verschiedene Linien. Aber nirgendwo taucht das Wort, doch, das Wort Sonntag taucht auf.
Was?
Nämlich in der Zeichenerklärung. Heiligabend und Silvester, Verkehr wie an Sonnabend, wenn ein Sonntag wie an Sonntagen. Das Problem ist, an Sonntagen findet kein Verkehr statt.
Das ist,
es gibt einfach sonntags keine Busse.
Ja, das
ist ernüchternd.
Sabbat anders gedacht. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also wir kommen heute nirgendwo hin, sagst du.
Nee, heute kommen wir von hier gar nicht weg. Ich überlege, es gibt ja sowas Lustiges.
Ich guck mal auf der Rückseite.
Auf der Rückseite.
Oh, die 301. Warte.
Nein, wo? Nein.
Nee,
da kommst du ja noch nicht mal samstags mit weg.
Nein.
Hier ist ja noch nicht mal mehr Samstag auf dieser Seite. Es gibt theoretisch noch sowas wie Anruf-Sammeltaxen, aber da sehe ich hier auch gar nichts von.
Kein Hinweis drauf, ne?
Ich glaube, an dieser Haltestelle kommen wir heute wirklich nicht weiter. Wir können hier stehen bis wann? Wann geht's weiter? Morgen früh um...
Hier ist vielleicht irgendwas um 6.08
Uhr. 6.08
Uhr. 6.08 Uhr.
Ja, 6.08 Uhr ist die früheste.
Wie bewertest du das denn als Mann vom Fach?
Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, weil ich ja in Hamburg Bus fahre.
Macht ja nichts.
In Hamburg sieht das etwas anders aus, tatsächlich. Nein, aber das ist schon dramatisch. Also jetzt nochmal für alle Hörenden, die diese Fahrpläne nicht sehen. Es ist tatsächlich so, unter der Woche, also montags bis freitags, kommt man hier so zwischen 6 und 17 Uhr, 18 Uhr, finden hier so ein paar Fahrten statt. Das sind dann so pro Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fahrten.
Die einen wohin bringen jetzt?
Also die einen in dem Fall nach Brelo bringen.
Ja, so.
Also wir haben, Wahnsinn.
Wir haben hier 6 Fahrten, die nach Bisping führen. Bisping ist ja schon, ja, hat ja eine gewisse Relevanz. Nach Soltau. Ja,
also Soltau wäre ehrlicherweise das Relevante. Ne? Das ist montags so. Bis freitags.
10 sind Fahrten.
Das vormittags 4. Acht, ne? Vormittags 4, nachmittags 4.
8 Fahrten nur, ja. Ich habe mich verzählt.
Das Entscheidende noch zusätzlich ist dieses kleine lustige S unter Hinweise.
Ja.
Das heißt nämlich, das sind Schulbusse, die fahren nur an Schultagen.
Ja.
Die fahren nicht in den Ferien. Die fahren eben in diesem Fall nicht am Wochenende. Also, mit anderen Worten, es sind Schulbusse. Und das ist genau der Punkt. So ist unser Nahverkehr hier in Munster aufgebaut. Die Busse zumindest, die fahren nur für die Schule. Die fahren nur Schulkinder, die fahren eben auch nur zu den Schulzeiten. Also für alle Hörenden
das
eben
ist ja, das
um 6.08 Uhr, 6.58 Uhr, 7.43 Uhr, 8.32 Uhr sind morgens die Hinfahrten. Damit kann man irgendwie zur ersten und zweiten Schulstunde dann irgendwo sein. Und das war's dann.
Das heißt, also selbst wenn ich Schüler bin, komme ich nicht zu irgendeiner Party nach Soltau.
Nein, gar nicht. Du kommst zum Unterricht, zur ersten und zweiten Stunde.
Cool.
Und alles andere kannst du mit dem Bus vergessen. Und du kommst eben auch mit das eben wieder zurück.
So, und jetzt einfach einmal, also wir reden da jetzt so lockerflockig drüber, aber das hat tatsächlich wirklich Implikationen für Menschen im ganz normalen Alltag.
Naja, es heißt ehrlicherweise, also um es mal auf den Punkt zu bringen, hier findet kein öffentlicher Personennahverkehr statt, hier findet Schulbusverkehr statt.
Ja,
Es findet nur statt, dass Schülerinnen und Schüler zur Schule befördert werden und von der Schule wieder zurück nach Hause. Mehr findet hier nicht statt.
Okay, und jetzt einfach, bevor wir uns in die Details vertiefen und uns überlegen, was wären denn mögliche Ideen, was könnte man denn alles machen, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung die Frage, wo liegt denn die Verantwortung für den öffentlichen Personennahverkehr hier in Munster?
Die liegt tatsächlich grundsätzlich bei der Kommune, im konkreten Fall beim Landkreis.
Beim Landkreis.
Also der Landkreis bestellt sozusagen, der hat die Hoheit über den Nahverkehr. Das darf nicht einfach jeder irgendwie Nahverkehr machen oder anbieten. Also selbst ich, der ich Busfahrer bin, wenn ich mir einen Bus kaufen würde und ich würde hier rumfahren, ich dürfte keinen Linienverkehr machen. Für den Linienverkehr braucht man eine Genehmigung und die erteilt der Landkreis.
Okay,
und der bestellt eben auch, also wenn der Landkreis sagt, wir brauchen da und da oder wir wollen da und da eine Buslinie haben, dann bestellt er die beim örtlichen Verkehrsunternehmen oder bei der Verkehrsgesellschaft, die zuständig ist, bezahlt es dann eben auch, und der Landkreis bezahlt das dann und dann findet diese Linie statt. Das heißt auch die Verkehrsunternehmen oder die Verkehrsgesellschaften, die es auch gibt, die sind selber gar nicht zuständig.
Ja.
Oder die Verkehrsverbünde, mancherorts gibt es Verkehrsverbünde. Die können selber gar nicht entscheiden, was sie fahren. Die kriegen ihre Aufträge und das müssen sie dann zusehen, wie sie es fahren. Das entscheidet die Politik, der Kreistag in dem Fall. Mhm. Welche Buslinien wollen wir denn haben? Und der muss das dann auch bezahlen.
Okay.
Also,
wenn ich dann jetzt fasse ich das Ganze wieder ein bisschen weiter, beziehungsweise versuche mal den Perspektivwechsel durchzuführen in die Sicht von vielen Menschen, die hier in Munster wohnen. Und dann habe ich ein Auto oder zwei oder vielleicht auch ein E-Bike oder auch ein normales Fahrrad. Auch das ist ja durchaus noch hin und wieder, kommt das ja auch noch mal vor, dass man ein normales Fahrrad hat ohne E-Unterstützung.
Hier in Munster geht das auch noch, finde ich.
Und dann bin ich mobil. Dann komme ich halt auch überall hin, oder? Dann habe ich eigentlich gar kein Problem.
Wenn ich
als Person, als Individuum habe, dann erstmal so gesehen kein Problem.
Wenn ich ein Auto habe, mit dem Fahrrad, da kommst du hier in Munster, finde ich, auch schon sehr gut voran und sehr weit und überall hin. Das wird dann halt schwierig, wenn du wirklich nach Soltau musst. Ne? Wie du sagtest, zum Arzt. Wir haben ja hier so viele Fachärzte, haben wir hier in Munster auch nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Oder zur Verwaltung, wenn du wirklich mal zum Landkreis musst. Dann bist du mit dem Fahrrad auch nicht mehr. Also es geht, ich bin auch schon mit dem Fahrrad nach Soltau gefahren, aber dann hast du wirklich einen Tag zu tun.
Dann bist du auch ein bisschen beschäftigt. Und das kann ja auch nicht jeder, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Sobald du dann, also gerade wenn du nach Soltau willst, um medizinische Unterstützung zu bekommen, dann kann das ja durchaus auch bedeuten, dass du gar nicht in der Lage bist, mit dem Fahrrad dahin zu fahren.
Naja, klar, richtig. Ich will auch nicht, selbst wenn ich nur zum Zahnarzt muss, mit Zahnärzten haben wir hier, aber ich will auch nicht mit Schmerzen eine Stunde mit dem Fahrrad nach Soltau fahren.
Du hast recht, Zahnärzte haben wir, was wir nicht haben. Zum Beispiel ist ein Kieferchirurg.
Ja, ja, ne? Genau.
Und gerade da Weisheitszähne ziehen. Ja. Viel Spaß nach einer Weisheitszahn-OP, ja, dann mit dem Fahrrad hier.
Ja, ja. Naja, oder wenn du mit Kindern irgendwo hin musst. Ich meine, wir haben einen Kinderarzt hier in Munster, aber soweit ich das weiß, ist der auch ziemlich voll ausgelastet.
Ja.
Und ich kenne durchaus Eltern, die woanders hinfahren mit ihren Kindern. Ja, aber pack mal das Kind ins Fahrrad, wenn es Schmerzen hat, und fahr irgendwo hin. Also mit anderen Worten, du bist hier im Moment aufs Auto angewiesen. Ich will noch mal ganz kurz zurück, weil du mich schon darauf angesprochen hast, auf meine Perspektive. Wie gesagt, ich bin, um es noch mal für alles zu sagen, Busfahrer in Hamburg. Und ich will mal sagen, wie anders das eigentlich sein kann.
Mhm.
Denn in Hamburg und Umland, also es geht jetzt gar nicht mehr um die Innenstadt von Hamburg, das ganze Umland-Speckgürtel bis Stade raus, haben wir so ein gutes Busnetz, da kannst du dich... Wegen allem fährst du da Bus.
Ja.
Also die Leute fahren zum Einkaufen mit dem Bus, zu Partys, du hattest es vorhin angesprochen, Freunde besuchen. Die fahren bei uns in meinem Bereich, wo ich fahre, eine Kleingartenkolonie. Die Leute fahren samstags in ihren Kleingarten mit dem Bus. Die fahren überall mit dem Bus hin. Also,
Es geht halt.
Es geht.
Und wenn es geht, dann wird es auch gemacht.
Richtig. Aber ich wollte noch mal sagen, man hat das hier in Munster gar nicht auf dem Schirm, was man alles machen könnte. Es ist eben nicht nur diese eine Fahrt pro Woche oder mal nach Soltau. Wenn du einen guten Busverkehr hast, kannst du alles mit dem Bus machen.
Richtig. Das ist ja wie eigentlich immer im Leben.
Entschuldigung, Anekdote, Möbeltransport. Ich hatte tatsächlich Leute neulich, die wollten einen Schreibtisch mit meinem Bus transportieren. Also geht alles.
Ich bin auch schon mal, weil mein Auto ausgefallen ist damals, mit einem Teppich. Vier Meter mal 4,50 Meter. Zusammengerollt, in den Bus gestiegen.
Ja,
manchmal macht man unmögliche Dinge und fragt sich danach, ob man das wirklich ernst gemeint hat. Aber ja, hat man.
Ja, aber, nein,
ja, und das geht halt. Und ich glaube, es ist oftmals auch einfach so, dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Mhm. Jetzt guckt man und denkt sich, naja, also die Leute haben ja alle ein Auto, die würden ja nicht mit dem Bus fahren. Solange du aber keine Buslinien etablierst, wird das natürlich auch nicht passieren. Und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz noch eine andere Perspektive eingebracht. Es hat ja nicht jeder ein Auto.
Ja.
Nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Und es kann ja auch nicht von den Menschen, die hier leben, erwartet werden, dass sie ein Auto haben und dieses auch bewegen wollen oder können. Ja. Also auch da ist ja, ich kann mir vorstellen, eine nicht gerade... geringe Anzahl an Menschen, die vielleicht kein Auto hat, kein Auto haben will, sich es nicht leisten kann oder aus welchen Gründen auch immer das nicht...
Keinen Führerschein hat.
Allein der Führerschein kostet ja so viel wie ein gebrauchtes Auto mittlerweile.
Ja, ja, ja.
Und da lassen wir als Gesellschaft ja in gewisser Weise einen beträchtlichen Teil unserer Mitmenschen im Stich, wenn wir keinen vernünftigen ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr, anbieten.
Und ich finde das auch ein bisschen teilweise tatsächlich gemein in der Diskussion. Ich mache ja schon länger Mobilitätspolitik oder Verkehrspolitik hier in Munster, rede immer mit vielen Leuten darüber, weil ich selber auch nicht nur Busfahrer, auch begeisterter Fahrradfahrer bin. Aber überall schlägt mir von den Menschen, mit denen ich rede oder die mit mir reden, immer entgegen, na, wir haben ja sowieso ein Auto, was brauchen wir in ÖPNV?
Ja.
Weil es sind nämlich genau diejenigen, die den Ton angeben, die sagen, wir haben ja sowieso ein Auto, wir brauchen kein ÖPNV. Aber die Menschen, die du gerade angesprochen hast, die eben kein Auto haben oder nicht das Geld haben, die haben vielleicht ein Auto, aber wollen jetzt nicht wegen jedem Krams das Auto holen, weil es eben auch teuer ist. Die Benzinpreise sind im Moment sehr, sehr hoch. Da will man das vielleicht auch möglichst lassen. Aber die kommen überhaupt nicht vor in der Debatte.
Richtig, die kommen nicht vor. Und das ist etwas, das ist ein Umstand, den muss man erstmal benennen und dann muss man es ändern. Und
Das
ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen. Wir wollen ja mittels Kommunikation Politik einfach verständlich machen, für jeden anfassbar und auch zum Mitmachen anregen.
Mhm.
Und genau das ist halt eins der Mittel dafür, dass man sich einfach mal unterhält. Auch über die Menschen, die bisher in dieser ganzen Debatte noch gar nicht wirklich vorgekommen sind.
Ja, ich setze mich ja schon immer dafür, also ich sage immer, wir wollen Politik für alle Menschen machen, also eben nicht nur für die, die ein Auto zur Verfügung haben. Und deswegen ist ÖPNV für mich auch so wichtig. Es ist eine Form alle Menschen mitzunehmen und allen Menschen gleiche Lebensbedingungen zu ermöglichen.
Ja, Teilhabe. ÖPNV ist ein wichtiger Bestandteil von Teilhabe.
Absolut, absolut. Und deswegen, es ist jetzt erstmal sehr hochgestochen, wenn ich da von Hamburger Verhältnissen erzähle, dass klar, da fährt alle 5 Minuten ein Bus, das ist ein bisschen schwierig. Aber das Grundprinzip sollte doch tatsächlich sein, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, über den ÖPNV dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Dass das nicht im 5-Minuten-Takt passieren muss, okay. Aber doch etwas öfter, als es hier im Moment der Fall ist. Und ich glaube, das ist möglich. Es wird nicht in den nächsten 2 Jahren möglich sein. Aber unsere Gesellschaft geht dahin. Ich bin der festen Überzeugung aus vielen Gründen. Und diese Folge ist ja auch eine Klimaschutzfolge. Denn das ist einfach der Punkt. ÖPNV ist wesentlich klimafreundlicher als Individualverkehr, als diese ganzen Autos, die im Moment hier rumfahren, die man im Hintergrund vielleicht auch hört.
Wahrscheinlich.
Und Klimaschutz wird immer wichtiger werden und da ist ÖPNV ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, ich glaube, das kommt sowieso. Wir kommen am Thema ÖPNV nicht vorbei in der Zukunft.
Kommen wir auch nicht.
Und jetzt ist die Frage, wie gestalten wir das und wie gehen wir das an? Und ich denke, gerade in der Kommunalpolitik, ich habe vorhin erzählt, zuständig sind die Kommunen, in erster Linie der Kreis, aber die Stadt kann das natürlich auch beim Kreis also beantragen. Kann natürlich sagen, hier lieber Kreis, wir wollen hier bitte die und die Busverbindung haben.
Ja.
Und es ist auch logisch, dass eine Stadt das nicht alleine entscheiden kann, weil Munster kann nur für Munster entscheiden und einen eigenen Stadtverkehr in Munster, das wäre ja nicht sinnvoll. Wir wollen eben kreisweite Verbindungen haben. Wir wollen nach Soltau, wir wollen nach Bispingen, vielleicht mal nach Schneeferdingen, was auch immer. Und das ist schon sinnvoll, dass das auf der Ebene des Landkreises geregelt wird. Aber da muss man eben ein bisschen Bescheid sagen, ein bisschen Druck machen, sagen, hier, wir wollen mehr ÖPNV haben. Wir wollen ihn so schnell wie möglich haben. Und nicht erst in 20 Jahren, dann ist es zu spät. Wir müssen jetzt anfangen, das zu planen, das einzufordern, auch als Bevölkerung. Jetzt müssen wir es einfordern, damit wir den dann kriegen, irgendwann mal kriegen.
Ja, so. Jetzt mal einfach einmal für mich zum Verständnis, weil die Frage kam jetzt gerade in meinem Kopf auf. Vielleicht kannst du mir das ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also wenn der ÖPNV Aufgabe des Kreises ist, dann bedeutet das ja, dass wir hier als, ich nenne es mal, Stadt in einem Kreisdreieck sind, dass wir allein aufgrund dessen schon benachteiligt sind. Mhm. Also Soltau oder Fallingbostel, die können sternförmig von allen Seiten angefahren werden und sternförmig in alle Richtungen weg. Mhm. Wir haben so gesehen aus Kreisperspektive ja eigentlich nur 2 Richtungen so gesehen. Wir haben Soltau und Bisping.
Richtig.
Und das war's. Und wie ist das denn jetzt mit dem Verkehr über die Kreisgrenzen hinweg?
Genau, also erstmal, ich will das genau bestätigen, wir sind jetzt leider schon weitergegangen, aber eben an der Fahrplantafel an der Haltestelle, wo wir standen, hast du genau das gesehen. Wir hatten zwar 6 Linien, aber die gingen alle nur in diese beiden Richtungen.
Genau.
Also bis Kreuzen raus, okay, und dann ist Schluss.
Dann ist da ja Ende des Landkreises.
Da ist Ende des Landkreises.
Ja.
Und das liegt ehrlicherweise daran, die Möglichkeit ist, die auch überall im Lande genutzt wird, Verkehrsverbünde zu gründen.
Ja.
Da schließen sich im Landkreise zusammen und sagen, wir gründen gemeinsam einen Verkehrsverbund. Und innerhalb dieses Verkehrsverbundes organisieren wir gemeinsam den ÖPNV.
Ja.
Hat eine Menge Vorteile. Zum einen können die Linien eben landkreisübergreifend stattfinden, aber auch die Tarifsysteme werden dann angeglichen.
Ja.
Also in dem ganzen Verkehrsverbund hast du das gleiche Tarifsystem. Zahlst also das gleiche für eine Einzelkarte, für eine Monatskarte und so weiter. Und so einen Verkehrsverbund muss man eben aber gründen.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass der Heidekreis, bin ich im Moment gerade tatsächlich ein bisschen überfragt, aber soweit ich weiß, hat der Heidekreis seinen eigenen Verkehrsverbund.
Ja.
Und das war's. Und ist mit keinem anderen Verkehrsverbund wirklich zusammen.
Ja.
Wir sind, das ist eine kleine Skurrilität, die mir passiert ist, wir sind im ganz Außenbezirk des Verkehrsverbunds, des Hamburger Verkehrsverbunds, HVV,
ja.
Im ganz äußersten Bezirk. Diese äußerste Zone des HVV besagt, dass man, wenn man von hier startet und in den HVV reinfährt, in das Hamburger Verkehrsgebiet, dann fährt man unter dem Tarifsystem des HVV Ja. Wenn man aus Hamburg hierher fährt auch.
Ja.
Wenn du aber innerhalb dieser Zone von A nach B willst, sprich von hier nach Soltau, ja, dann bist du nicht im HVV-System. Das ist, was bei mir dazu geführt.
Das klingt römisch.
Ja. Das ist total verrückt. Ich hatte eine Monatskarte vom HVV bis hier nach Munster. Und in Soltau habe ich den Zuganschluss mal wieder nicht gekriegt, wollte mit dem Bus fahren.
Ja.
Der Bus hat aber diese Karte nicht akzeptiert. Mit dem Zug hätte ich sie nehmen dürfen,
ja,
mit dem Bus nicht.
Ja.
Also das ist das, wenn man nicht in diese Verkehrsverbünde ordentlich integriert ist, dann ist das nicht sinnvoll.
Das ist schwierig, vor allem wenn du so wie wir jetzt ja hier an so einer Kreisgrenze,
ja,
bist.
Ja.
Und viele Dinge, also ich sag mal, als ich das letzte Mal ins Krankenhaus musste, mit aus, ja, ne, ja, wegen eines Notfalls, ja, da ist der Rettungswagen direkt nach Uelzen durchgestartet.
Ja.
So, und jetzt stehe ich hier, stelle mir kurz vor, nur einen kleinen Moment, ich hätte kein Auto.
Ja.
Wie besuche ich denn dann meine Frau und meine Tochter, ja, in einem Krankenhaus,
ja,
in Uelzen?
Ja.
Gar nicht.
Richtig.
Also, ja doch, ich könnte mit der Bahn fahren, die aber sehr oft ausfällt.
Genau. Die Bahn übrigens als kleine Seitenbemerkung, die ist nicht Aufgabe des Landkreises. Die Bahn ist Sache des Bundeslandes.
Das ist ja richtig gut.
Hilft uns im konkreten Fall nicht weiter, aber zur Vollständigkeit halber, das sind die Verantwortlichkeiten anderer. Ja, du hast recht, du kommst einfach da nicht hin. Und ich überlege gerade selber, bei der Geburt meiner Tochter bin ich mit meiner hochschwangeren Frau von hier mit dem Auto losgefahren.
Mhm.
Kind wäre fast noch im Auto zur Welt gekommen, hat sich das gerade noch so verkniffen, hat bis zum Krankenhausflug gewartet. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn ich kein Auto gehabt hätte. Ich hätte einen Rettungswagen rufen müssen.
Ja.
Gut, klar, ja, ich fahre mit einer hochschwangeren Frau nicht mit dem Bus. Okay, ne?
Aber, nee, aber dann sagst, diese auch Besuche, dieses, die Besuche danach,
ja,
ne?
Na klar.
Also, das, ja, schwierig. Und es gibt halt durchaus Situationen, in denen bist du halt einfach darauf angewiesen. Und da müssen wir definitiv besser werden.
Genau. Und wie gesagt, also ich kann es nochmal sagen, mein Ausblick für die Zukunft, es wird kommen, der ÖPNV muss stärker werden. Und wir müssen als Politik da rangehen und das nicht einfach weiter so betrachten, ach, das, wir haben ja eh alle Autos und das funktioniert sowieso alles nicht. Und es ist auch alles viel zu teuer. Natürlich ist es teuer. ÖPNV ist immer teuer. ÖPNV ist aber auch in Hamburg teuer.
Ja.
Und ehrlicherweise auch das ist so ein Punkt, ÖPNV rentiert sich nie. Also
darum geht es ja aber auch nicht.
Nee, genau. Es ist ein Stück der Daseinsvorsorge.
Genau.
Das ist einfach, um hier leben zu können. Ich meine, Straßenbau lohnt sich auch nicht, weil man für Straßen bringen kein Geld ein. Straßen werden aber trotzdem gebaut.
Richtig.
Und so ist es beim ÖPNV auch. Der muss gebaut werden als Infrastruktur, muss für alle verfügbar sein, auch hier auf dem Land. Und das ist mühsam. Ja, man braucht die Fahrzeuge, man braucht die Busfahrerinnen und Busfahrer. Aber das muss möglich sein. Ganz zu schweigen, du hast mich vorhin, als die Mikrofone kurz aus waren, nach einer Vision für die Zukunft gefragt. Und ich weiß um diese Schwierigkeiten, also es kostet Geld, man braucht die Fahrzeuge und man braucht das Personal. Aber wenn wir da jetzt rangehen, dann können wir alle drei Dinge lösen. Also Geld hat man nie, man muss es sich halt nehmen, aber wie gesagt, für andere Infrastrukturmaßnahmen nehmen wir uns das auch.
Mhm.
Und das ist Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, die brauchen alle Geld,
ja,
klar, aber irgendwie muss es ja klappen. Irgendwie muss es ja gehen mit dem Geld. Und mit dem Personal, auch das und die Fahrzeuge, das muss alles regelbar sein, wenn man es denn will. Und ich glaube auch, dass es irgendwie regelbar ist. Und wer weiß, was in ein paar Jahren kommt. Verschiedene Großstädte experimentieren gerade mit autonom fahrenden Bussen.
Ja.
Die sind, glaube ich, auch für das Land sehr interessant.
Das denke ich auch.
Weil sie ja, kein Personal brauchen, dadurch auch günstiger sind.
Ja.
Wer weiß, noch sind wir nicht ganz so weit, aber in ein paar Jahren wird das sicherlich ein gutes Thema sein. Von daher ist, finde ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich Gedanken darum zu machen, dass das Munster da nicht außen vor bleibt und nicht abgehängt wird.
Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber da können wir jetzt vielleicht überschwenken auf ein etwas anderes Thema, was wir uns auch noch vorgenommen haben. Wir befinden uns hier gerade in der Hindenburgallee. An der sogenannten Hindenburg-Halle. Ich wollte die ganze Zeit schon mal wissen, ob die auch so heißt oder ob die nur so genannt wird. Es handelt sich bei dieser Sporthalle ja um ein öffentliches Gebäude. Und so eine Sporthalle hat ja bekanntermaßen gewisse Ausmaße. Diese Ausmaße bedingen dann auch eine gewisse Dachfläche. Und was man auf solchen Dachflächen alles Tolles machen kann, das wissen wir, glaube ich, alle. Trotzdem, Jan?
Ja, man kann da wunderbar Solarpaneele drauf bauen, Photovoltaikanlagen, die Strom erzeugen, nur dadurch, dass die Sonne drauf scheint.
Und damit wiederum, um jetzt kurz die Brücke zurückzuschlagen, damit wir hier nicht mitten im Wasser stehen und keiner weiß, wie wir hierher gekommen sind. Wenn man hier irgendwann mal einen autonomen E-Bus-Hub betreibt.
Denn ehrlicherweise, wenn es autonome Busse gibt, dann werden das immer E-Busse sein.
Davon müssen wir ausgehen und sollten wir ausgehen. Das wäre ja auch sinnvoll. Ja. Dann müssen die ja irgendwo geladen werden. So. Ja. Und wir haben ja über Kostendeckung bzw. das Thema Kosten, Amortisierung, Rentabilität und so weiter schon ganz kurz gesprochen, was den ÖPNV angeht. Nur angeteasert. Aber wenn man das Thema ein bisschen weiterdenkt, dann muss man natürlich versuchen, Kosten zu vermeiden, wo immer es geht. Und dieses Kostenvermeiden könnte man natürlich dadurch auch zumindest in Teilen mit abfrühstücken, indem man sagt, man packt auf öffentliche Gebäude PV-Anlagen. Das ist aber nicht nur dafür wichtig, sondern einfach generell.
Also Strom ist einfach ein großes, großes Thema in unserer Gesellschaft. Wir brauchen für alles mögliche Strom, für Mobilität, seien es Busse, seien es E-Fahrzeuge, seien es E-Fahrräder, die brauchen auch Strom. Wir brauchen für alles mögliche Strom. Auch um diesen Podcast zu hören, braucht man Strom.
Für das Allwetterbad brauchen wir Strom.
Da brauchen wir ganz schön viel Strom. Also ich weiß gar nicht, wie viel Strom diese Stadt für ihre Gebäude und so braucht. Es ist eine ganze Menge. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir Strom günstig produzieren oder günstig erhalten, möglichst nachhaltig, ohne unser Klima zu schädigen. Denn das ist ja unser zweites Thema heute, Klimaschutz. Und das ist im Prinzip die Verbindung, nicht? Wir brauchen klimaschonende Energiequellen. Und Photovoltaik ist neben Wind- und Wasserkraft und Geothermie in gewissem Sinne, ist das einfach die Energiequelle für die Zukunft, glaube ich. Schon für die Gegenwart.
Ja.
Also wenn man sich mal umschaut, so viele Privathäuser haben schon Photovoltaikanlagen auf dem Dach.
Sehr lobenswert.
Sehr, sehr toll. Und ja, jetzt geht es eben aber, wie du sagtest, um die öffentlichen Gebäude. Sporthalle, das ist eine riesige Dachfläche, das ist ja ein Flachdach.
Ja.
Das ist eine wahnsinnige
Fläche. Und wir haben ja nicht nur eine Sporthalle hier.
Ja, ja, ja.
Ne? Dann auch das Rathaus.
Ich habe übrigens gehört, da haben wir vorher noch gar nicht drüber gesprochen, dass beim Rathaus, da haben wir schon länger mal nachgefragt und Druck gemacht. Und angeblich geht das aus statischen Gründen nicht.
Mhm.
Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, wie sicher das ist. Aber trotzdem ist das ja kein Argument, um die Hände in den Schoß zu legen oder die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, boah, wir können nichts tun, weil geht halt nicht. Geht halt nicht, ist für mich kein gutes Argument.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da statische Probleme gibt. Aber ja, da muss man halt die Traglast des Daches erhöhen.
Ja.
So, das kann ja nicht so. Also, ich bin jetzt kein Architekt, aber wenn ich mir überlege, was wir alles so bauen,
ja,
was wir alles so möglich gemacht haben, was es so für Bauten überall auf der Welt gibt, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es unmöglich ist.
Natürlich ist
es unmöglich. So ein Rathausdach, Sporthallendach oder was auch immer, oder auch ein altes Dach, da kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf zu sprechen, ja, aus den 60er, 70er Jahren oder vielleicht sogar noch früher, so zu ertüchtigen, dass man da eine PV-Anlage draufstellen kann.
Also auch da, klar, wir sind keine Architekten, aber wir sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Nein, wir zwei sind nur Politiker. Aber wir sind dafür da zu sagen, was wollen wir und was finden wir, was ist nötig. Und ich glaube, das ist verdammt nötig, Entschuldigung für das Wort, es ist sehr nötig, dass wir uns mit PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern beschäftigen und nicht einfach nur Achselzucken und sagen, boah, nee, geht nicht, ist teuer. Sondern wir müssen da ran. Und das ist irgendwie möglich. Wie gesagt, kein Experte, aber da muss es halt möglich gemacht werden. Wie du sagst, man kann Dächer ertüchtigen natürlich. Man kann schauen, was gibt es für leichte Solarzellen. Ich war mal vor vielen Jahren im Solarforschungszentrum in Ohr, im Weserbergland, wo ich herkomme, ist sehr schön da. Und es wird da permanent auch daran geforscht, neue, leichtere, leistungsfähigere PV-Anlagen zu bauen. Also die sogenannten Dünnschicht-Solarzellen haben sie damals gebaut. Ich gehe davon aus, dass die längst Standard sind. Ich sehe übrigens gerade, wir gehen auf das Rathaus zu, obendrauf steht so ein großer Antennenfunkmast. Das könnte so instabil, kann das Dach auch nicht sein. Aber gut, ist eine andere Sache.
Ja, ich denke mal, das hat wahrscheinlich auch was mit Winden zu tun und allem. Also da, ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man das jetzt einfach so darauf bauen kann.
Nein, ganz einfach so bestimmt nicht. Das mag wohl sein. Genau. Aber man muss sich halt ernsthaft damit beschäftigen, wie kann es gehen. Ja. Ich will nicht hören, nein, das geht nicht, nein, das geht nicht, das geht nicht, sondern ich möchte, und dafür bin ich in der Politik, ich möchte Lösungen finden. Und ich möchte gucken, wie kann es denn gehen? Ja. Wir brauchen das, wie kann es gehen? Und wenn man dann tatsächlich mal ein Gebäude hat, wo es halt mal nicht geht, ja, dann guckt man sich die anderen Gebäude an. Du hast das gesagt, wir waren an der Hindenburghalle, wir sind am Gymnasium vorbeigelaufen, an der Grundschule vorbeigelaufen. Gymnasium könnte sogar sein, dass es dem Kreis gehört und gar nicht der Stadt. Mag sein. Grundschule gehört, glaube ich, der Stadt. Also es gibt genug Flächen.
Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, wenn ich kurz darf.
Bitte.
Und da greife ich jetzt in ein anderes Thema ein, was man dann auch, oder was wir dann auch irgendwann noch mal wieder in einem eigenen Podcast verarbeiten werden. Und zwar das Thema Innenstadtgestaltung.
Ja.
Und da bietet es sich eigentlich ein, hübsch gestaltete Solarelemente als Schattenspender einzusetzen.
Absolut.
Zum Beispiel in spiralförmig angeordnete Solarpaneele in Kleinstausfertigung, die einfach quasi in dieser Anordnung, die sie da haben, Schatten spenden für die Fußgängerzone selber.
Das ist das Schöne an Solarpaneelen. Man kann die, das sind nicht immer nur so große Riesenanlagen. Man kann die anders als Windkrafträder, die gehen in kleinen, es gibt auch kleine Windkrafträder, aber Solarzellen kannst du überall mit integrieren. In das Stadtbild.
Richtig.
Es gibt ja Parkbänke mit Solarzellen.
Genau.
Also das
du könntest, das ist ja genau das, was ich meine. Du hast einen Träger, der diese Spiralkonstruktion oder wie auch immer wir sie nennen wollen, hält.
Ja.
Unten an diesem Träger, ja, haust du Bänke hin.
Ja.
Und gleich USB-Ports zum Laden deines Telefons.
Ja,
genau. Und da kannst du im Übrigen auch direkt gleich einen WLAN-Repeater reinpacken, damit du auch WLAN in der Stadt hast.
Und das ist ja tatsächlich keine Spinnerei. Es gibt so viele Städte, die das genau so machen.
Genau.
Also es ist richtig. Ja nichts, was wir uns gerade ausdenken.
Richtig,
ne?
das ist kein Fantasy, das ist nicht Herr der Ringe oder Star Wars, sondern das ist Realität. Und man müsste es einfach nur, in Anführungsstrichen, nur machen. Dass das Geld kostet, ist schon klar. Gleichzeitig gibt es aber Fördermöglichkeiten für alles Mögliche. Und es ist ja schon mal löblich, dass es jetzt einen Mitarbeiter geben wird in der Verwaltung, der sich darum kümmert, Fördermöglichkeiten aufzutun. Aber natürlich sind auch alle Parteien gefragt, immer daran mitzuwirken und sich zu überlegen, wo könnte man denn noch was machen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und genau für sowas wollen wir uns natürlich einsetzen.
Ja, und meiner Meinung nach gibt es einfach keine Alternativen. Wenn man sich überlegt, also die Zukunft wird dahin gehen. Wir müssen irgendwann raus aus anderen Energiequellen. Wenn man sich überlegt, was kostet es denn, nichts zu tun? Klimafolgen sind so groß und so im Moment noch unabschätzbar. Abschätzen, es gibt Experten, die schätzen genau das ab. Eigene Forschungsfelder sind das. Und das, was die uns so sagen, die Experten, das klingt nicht so schön. Also das wird sauteuer.
Das wird richtig teuer und es tut auch weh und es wird Menschenleben kosten.
Wenn man
es mal auf die Spitze treiben möchte und einfach mal wirklich den Finger in die Wunde legen möchte, es wird früher oder später.
Ehrlicherweise, wir sind bei früher. Du hast es eben, also nicht früher in der Vergangenheit, sondern es wird jetzt schon immer anstrengender. Du hast Schattenspender angesprochen.
Ja.
Das ist ja auch kein nice to have.
Nee,
die Sommer werden immer heißer
und
das ist auch, da sind wir wieder bei Menschen, an die wieder keiner denkt. Aber ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Kreislaufproblemen, die haben richtig Schwierigkeiten im Sommer in der Stadt unterwegs zu sein.
Ja.
Das führt regelmäßig zu Notfällen und das können wir uns nicht länger erlauben. Da können wir nicht einfach zusehen und gar nichts tun, sondern wir müssen was tun.
Richtig.
Auf einer Seite den Klimawandel möglichst begrenzen, auf der anderen Seite eben durch Schattenspender, gerne mit Solarzellen, gleich was dagegen tun.
Ja.
Und ich bin tatsächlich der Meinung, klar kostet es Geld, aber nichts tun kostet mehr.
Richtig.
Und lieber jetzt investieren und am Ende, du hast ja was davon. Das ist ja das Schöne an Solarenergie. Solarenergie, der Strom, der da rauskommt, der ist günstig.
Ja.
Du musst dir einmal diese Solarzelle aufs Dach bauen und dann hast du den Strom.
Genau, richtig. Und
man spart ja auch was.
Ja.
Also und am Ende bei den Energiepreisen, die im Moment auf dem Markt so aufgerufen werden, bist du ganz schnell dabei, dass sich das rechnet.
Auf jeden Fall. Und vor allem ist Solarenergie halt auch nicht abhängig. Da kann Trump noch 200 andere Länder angreifen. Ja. Putin kann seinen Krieg ausweiten. Ja. Die Sonne interessiert das alles nicht.
Richtig.
Die Sonne scheint weiter. Und wenn wir das klingt jetzt total weird, aber wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, überall da, wo es geht, Sonnenenergie zu ernten,
ja,
dann haben wir einfach irgendwas nicht verstanden.
Richtig.
Als Gesellschaft.
Ja.
Ne? Und da geht es auch gar nicht um die Individuen. Das ist eine Aufgabe der Politik. Und meiner Meinung nach ist es auch eine Verantwortung, nicht nur der Politik, sondern auch derjenigen, die halt Geld haben.
Ja.
So. Und da bin ich auch der Meinung, sollte man auch Großgrundbesitzer und insbesondere die Betreiber von Wohnblöcken, wie wir sie hier, wir stehen jetzt hier gerade, einmal kurz zur Einordnung, zwischen Rathaus und Danziger Straße auf dem Parkplatz. Und wir sehen halt diese Wohnblöcke.
Ja.
Und wir sehen auf keinem dieser Wohnblöcke eine PV-Anlage. Und ja, man sieht, dass die Dächer älter sind und das wird sicherlich ein bisschen was kosten, wenn man das instand setzen wollen würde. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass diese Flächen und dann auch die Parkflächen, die noch mit dazugehören und so weiter, wenn man da überall PV-Anlagen drauf oder drüber setzen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das am Ende nicht rentiert.
Ja, das riesige Fläche. Also ehrlicherweise, wo wir jetzt davor stehen, das sind ja natürlich nur die Blöcke hier an der Danziger Straße. Wir haben ja in Münster eine ganze Menge solcher Gebäude. Also im Gegensatz zur Hindenburghalle, wir haben vorhin gesagt, Hindenburghalle hat so eine große Dachfläche. Das hier sind ja auch enorme Dachflächen.
Das ist vergleichbar. Das und wenn du dann überlegst, dass die in der Regel hast du hier so Blockzusammenschlüsse, die gehören meistens wie nennt sich das?
Immobilienfirma.
Ja, Immobilienfirma, Betreibergesellschaft, wie auch immer.
Ja.
Es ist mir persönlich, ich würde mich freuen, wenn mir uns jemand eine Mail schreiben würde, um zu erklären, warum das nicht gemacht wird. Weil mir erschließt sich das nicht.
Nee, zumal ich auch denke, ab und zu muss ein Dach doch sowieso mal saniert werden oder repariert werden oder was auch immer.
Also
dann in dem Atemzug da gleich nochmal eine PV-Anlage drauf zu bauen. Also ja, klar, kostet es ein bisschen Geld. Aber wie gesagt, das ist eine Investition in die Zukunft.
Ja.
Auch in die Zukunft dieser Gebäude. Das ist das andere. Also wäre ich Eigenheimbesitzer, was ich leider nicht bin, aber dann würde ich doch mein Gebäude auch aufwerten wollen, indem ich da so eine PV-Anlage drauf baue.
Absolut. Und da gehe ich jetzt noch mal einen Schritt weiter. Das wird jetzt sicherlich niemanden freuen, der Inhaber oder Betreiber dieser Wohnblöcke ist. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass man kann zum einen PV-Anlagen oben auf diese Dächer raufbauen und dann, finde ich, sollte es auch so sein, dass ein Teil davon den Mietern auch zugutekommt, indem man zum Beispiel, also entweder lässt man den Mieter, erlässt man dem Mieter Miete, da könnte es ja einfach ausgeklügelte Systeme geben, oder aber die Vermieter verpflichten sich oder werden verpflichtet, Preisfluktuationen im Energiesektor abzufangen.
Ja, und es gibt ja die Möglichkeiten für Wohnungs- oder Hauseigentümer, den Strom, der auf dem eigenen Dach produziert wird oder eben auf solchen großen Wohnblöcken, den direkt und unmittelbar an die Mieterinnen und Mieter abzugeben. Also es gibt den Mieterstrom, das Mieterstrommodell. Das ist jetzt durch das Solarpaket 1 von, wann war das noch gleich? Du hast gesehen, was
ich glaube im Mai 24.
Genau. Wurde das beschlossen. Das vereinfacht das Ganze nochmal, weil jetzt der Vorteil ist, wenn der Strom direkt auf oder an dem Gebäude, auch auf Nebengebäuden wie Garagen produziert wird und unmittelbar an die Mieterinnen und Mieter abgegeben wird, dann sparst du, also es wird gefördert erstens, zweitens sparst du dir diese ganzen bürokratischen Hürden, wenn du so Solarstrom irgendwie ins öffentliche Netz einspeisen willst.
Als Stromerzeuger, ne?
Als Stromerzeuger, genau. Ja. Das sparst du dir, wenn du das direkt selber im eigenen Gebäude verbrauchst.
Ja.
Oder eben deine Mieterinnen und Mieter das verbrauchen.
Ja.
Dann kannst du dir das jetzt alles sparen. Es wird vereinfacht, weil der Sinn an diesem Solarpaket ist eben genau, die Bürgerinnen und Bürger, auch die Mieterinnen und Mieter, zu beteiligen an dieser Energiewende und ihnen das zu ermöglichen und es so einfach wie möglich zu machen, dass jeder an diesen Solarzellen auf dem Dach davon profitieren kann.
Und da können wir schon wieder den nächsten Kreis schließen. Weil wir haben ja jetzt, also wir waren ja jetzt schon, wir sind ja immer noch in einem großen Themenkomplex Klimaschutz.
Ja.
Und in diesem Themenkomplex Klimaschutz, schwierige Wortkombination, haben wir ja zum einen über Mobilität gesprochen, über den ÖPNV gesprochen, über eine Vision von, wie könnte es denn mal sein. Da sind wir dann auch schon bei autonomen Elektrobussen angekommen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es durchaus auch schwierig ist und dass nicht jeder Mensch ein Auto hat. Mhm. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, vielleicht 10 Jahre oder so. Der Markt wird sich langsam aber sicher mit gebrauchten E-Autos füllen, ja, die dann auch wieder eine breitere Masse an Menschen erreicht.
Ja.
Jetzt haben wir aber das Problem, und ich hätte dasselbe Problem derweil, weil ich in genau so einem Block wohne. Mhm. Wo lade ich denn mein E-Auto, wenn ich in einem dieser Häuserblöcke wohne und keinen eigenen Stromanschluss in meiner eigenen Garage oder an meinem eigenen Carport liegen habe? Ja. Ist momentan, geht das nicht. Wenn ich aber als Vermieter eine PV-Anlage auf dem Dach habe und nach Möglichkeit eigentlich am besten den Strom direkt an meine Mieter weitergebe, verkaufe zu einem vernünftigen Preis, das müsste natürlich dann auch entsprechend geregelt werden, dann möchte ich
der Preis ist ja günstiger, weil du dir eben die ganzen Netzentgelte, glaube ich, aber du ersparst dir eben eine ganze Menge Kosten, die du hast, wenn du es ins öffentliche Netz einspeist.
Ja,
Mieterstrom ist grundsätzlich,
ist auf jeden Fall,
sollte günstiger sein.
Als aber da ist natürlich, muss ja auch irgendwo geregelt werden, damit es auch wirklich dann so ist.
Ja.
Ne? Also ohne, dass wir da jetzt in die Tiefe gehen wollen. Aber jetzt sind wir ja wieder bei dem Punkt, was passiert denn, wenn zu viel Strom erzeugt wird? Und es nicht von den Mietern direkt abgenommen wird, dann müsste es ja im Idealfall noch einen weiteren Verbraucher geben, ja, den man dann vielleicht an den üppigen Parkflächen, die diese Blöcke meistens oder oftmals haben, in Form von Ladesäulen hinpackt.
Ja. Also Ladesäulen, du sprichst da bei mir, ich bin selber im Elektroauto unterwegs, ich bin begeistert für dieses Thema Elektromobilität. Und das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Wie ist das mit dem Laden? Und das heißt überall Land auf Land ab, wir haben zu wenig Ladesäulen. Ich glaube, die Ladeinfrastruktur ist in den letzten Jahren extrem stark angewachsen,
ja,
aber zu 90% auf den Autobahnen. Auf den Autobahnen wohnen relativ wenig Menschen, zum Glück. Die meisten Menschen wohnen in der Stadt und in solchen Gebäuden.
Ja.
Und da müssen die Ladesäulen hin.
Da müssen die Ladesäulen hin, genau.
Wir haben hier Munze, wir stehen gerade davor. Hier steht tatsächlich mal eine Schnellladesäule mit, ich glaube, zwei Ladepunkten von den Stadtwerken. Das ist auch gut, dass die da steht, gar keine Frage. Aber wie viele Menschen wohnen hier in diesen Wohnblöcken? Da kommen wir mit den zwei Anschlüssen nicht aus. Ne? Also wir brauchen einfach, wie du sagst, ganz viele Stellplätze mit Ladesäulen. Und wenn der Strom dann da ist, ist das ideal. Es gibt es jetzt schon. Also du sagst 10 Jahre in die Zukunft gucken. Es wird wahrscheinlich so lange dauern, aber es ist ja jetzt schon Realität. Elektromobilität ist schon Realität.
Ja.
Und ehrlicherweise, diese Autos als Stromspeicher zu nutzen, ist auch schon Realität.
Ja, absolut.
Es gibt diese, es nennt sich Vehicle-to-Load-Technologie. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, alle modernen Elektroautos haben das. Ich weiß nicht wirklich alle, aber die meisten Modelle haben das. Da kann man, also wenn der Strom vorhanden ist, wenn die Sonne scheint, wird die Batterie vom Auto geladen und man kann dann im Umkehrschluss, wenn man denn das Auto nicht braucht und nachts aber Fernsehen gucken will, kann man den Strom aus dem Auto nehmen, damit seinen Fernseher betreiben und das ist einfach eine ideale Sache.
Gut, ehrlicherweise ist das etwas, was für die meisten Mieter in solchen Blöcken noch ferne Realität ist, weil
weil solche Fahrzeuge eine Menge Geld kosten. Ne?
Genau. Das sind ja dann ist ja die neueste Generation von E-Autos oder nicht ganz die neueste. Und wenn ich jetzt hier auf den Parkplatz gucke, wir stehen ja jetzt hier immer noch an der Danziger Straße und ich sehe geschätzte 20 Autos, davon sehe ich kein einziges, was ein E-Auto ist. Was auch Gründe hat, E-Autos sind natürlich halt als neue Technologie, sie sind noch teuer. Sie sind für manche Menschen auch noch nicht so praktikabel.
Ja.
Aber es wird halt kommen. Und wie gesagt, je mehr Gebrauchte auf den Markt kommen, desto mehr Fahrzeuge werden hier vor Ort geladen werden müssen.
Genau. Die Verfügbarkeit von gebrauchten Fahrzeugen ist ein Thema. Aber ich glaube auch, die Lademöglichkeit zu Hause ist
auch
ein großes Thema.
Auf jeden Fall.
Denn ich bin unterwegs mit meinem Elektroauto. Klar kann ich lade auch ab und zu mal schneller sein. Aber der entscheidende Vorteil von Elektroautos ist, wenn du sie zu Hause laden kannst.
Ja.
Du sparst dir Zeit, du sparst dir Geld.
Ja.
Ohne Ende, weil zu Hause ist der Strom eben günstig, wenn du es dann noch aus der eigenen PV-Anlage kriegst. So günstig, du hast in kürzester Zeit die Kosten wieder raus.
Mhm.
Aber du hast recht, man braucht die Investitionskosten, es wird nicht sofort machbar sein, aber es ist ein Ding für die nächsten paar Jahre. Und auch da, wir müssen jetzt ran, wir müssen die Möglichkeiten schaffen. Du hast das Henne-Ei-Problem vorhin mal angesprochen. Wir müssen jetzt die Möglichkeiten schaffen, im Zusammenspiel mit Photovoltaik, die auch die Lademöglichkeiten für die Autos zu schaffen.
Ja.
Und das ist einfach, wenn man es zusammen denkt, dann gibt das so viel Sinn und macht so viel, hat so viele Vorteile.
Ja.
Und da komme ich jetzt mal dazu, was ich denke, im Gegensatz zu Eigenheimbewohnern, die das alles natürlich schon längst machen können, weil sie A, das Geld haben und B, den Platz und so. Aber die können es nur in einem relativ kleinen Maßstab machen.
Ja.
Und wir wissen, je größer der Maßstab, desto besser kannst du Dinge umsetzen.
Klar.
Und deswegen, wenn du hier in so einem, mit solchen Gebäuden, wenn du kannst ganz andere Möglichkeiten erschließen. Du kriegst ganz andere Summen daraus, wenn du hier Strom produzierst,
natürlich,
wenn du hier Ladesäulen installierst. Also gerade hier müsste es doch losgehen.
Und wir haben jetzt hier, also da, wo die Ladesäule steht, wir können ja trotzdem schon mal langsam weitergehen, da ist auch ein Parkplatz. Und dieser Parkplatz hat ja auch eine gewisse Fläche. Überdacht man das Ding, hat man zwei Effekte. Zum einen, die Autos stehen geschützt.
Ja. Drei Effekte hat man. Mach mal deine zwei.
Vielleicht fällt mir der dritte ja auch noch ein. Die erste ist, dass die Autos geschützt stehen. Zweitens, ich erzeuge den Strom, den ich brauche, um die Autos, die da drunter stehen, laden zu können. Und jetzt kommst du mit drittens.
Drittens, ich beschatte die Fläche.
Ja.
Wir standen vorhin, das hier sind Anwohnerparkplätze, okay, wir standen vorhin auf dem Parkplatz vom Rathaus, öffentlicher Raum. Alles gepflastert.
Ja.
Das heizt sich im Sommer auf.
Richtig.
Und wir sprachen auch über immer wärmer werdende Sommer. Wenn sich diese geschlossenen Flächen in der Stadt aufheizen, ist das nicht gut.
Richtig.
Und ich habe es am Anfang auch immer nicht geglaubt, als das mit der Beschattung losging und diese grünen Städte und so. Aber es ist tatsächlich messbar, dass die Temperatur in Städten runtergehen kann, wenn man sie beschattet, mit Pflanzen bepflanzt, Wasser da durchlaufen lässt, wie auch immer, da gehen die Temperaturen runter. Und wir brauchen Schattenflächen.
Richtig.
Und deswegen Parkplätze mit Solarzellen beschatten, finde ich eine super Sache.
Genau, das sind dann so gesehen zwei Fliegen, klimatechnisch Fliegen mit einer Klappe, weil eine PV-Anlage ist ja auch darauf ausgelegt, die Sonnenenergie einzufangen. Und nicht, und in Strom umzuwandeln, nicht sie einzufangen und in Wärme umzuwandeln. Ja. Was aber eine dunkle Fläche macht, das ist, die Teerstraße ist dunkel, die meisten Dächer hier sind dunkel, die nehmen die Sonnenenergie und setzen sie um in Wärmeenergie.
Ja.
Und das wiederum ist das, was man, ich bin mir ziemlich sicher, jeder hat es schon mal gehört, wahrscheinlich aus dem Mund von Harald Lesch, der viel, viel benannte Albedo-Effekt. Ja? Das ist quasi die Rückstrahlkraft einer Fläche.
Ja.
Je weißer oder heller etwas ist, desto höher der Albedo-Effekt. Wir verringern natürlich mit jeder Teerstraße den Albedo-Effekt unseres Planeten massiv.
Ja.
Wenn wir aber Solarpaneele hinbauen, dann die sind zwar dunkel, aber die setzen ja die, zumindest habe ich das nicht so verstanden, die setzen das halt nicht in Wärmeenergie um.
Ja.
Und somit zählen die nicht als negativ für den Albedo-Effekt.
Ja. Also auf jeden Fall beschatten sie die Fläche und es ist sehr viel angenehmer, da drunter zu stehen, als in der prallen Sonne zu stehen.
Es ist auch angenehmer, in das Auto zu steigen.
Ja!
Also jetzt mal ganz praktisch gedacht.
Richtig,
ja?
Ganz einfach. Hat also nur Vorteile.
Ja, da bin ich voll bei dir. Jetzt stehen wir hier gerade an einem Supermarkt. Auf diesem Supermarkt sehe ich keine Solarpaneelen und ich sehe auch auf dem üppigen Parkplatz keine Solarpaneelen, die hier in irgendeiner Art und Weise verbaut sind und Schatten spenden oder Strom erzeugen.
Und dieser Parkplatz ist es eine einzige zugepflasterte Fläche, teilweise mit schwarzen Steinen zugepflastert, wenig Grün dazwischen, ja, wie du sagst, kein Schatten, außenrum stehen ein paar karge Bäumchen. Und das ist ja nicht nur bei diesem Supermarkt, das betrifft ja tatsächlich alle Supermärkte. Oder es sind so viele Flächen hier im Unterhalt. Wenn man einmal durchgeht, das finde ich, macht gerade irre Spaß, mit dir hier durchzugehen. Wenn man so viel sieht, wenn man einmal durch Munster geht und guckt, so viele Dachflächen, schon wieder ein großes Gebäude, Flachdach. Also man kann so viel machen.
Man könnte so viel machen. Und das Problem ist aber, glaube ich, teilweise fehlt die Awareness. Also es fehlt das Wissen,
ja,
dass es tatsächlich Gewinn bringt, beziehungsweise am Ende zumindest rentabel ist.
Ja.
Und es fehlt, glaube ich, auch der Mut. In vielen Bereichen, gerade wenn es um öffentliche Bereiche geht, fehlt der Mut, ja, sich damit wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen und diese Entscheidung zu treffen.
Genau, im öffentlichen Bereich auf jeden Fall. Im privaten Bereich kann ich auch nur noch mal ermutigen, zu gucken, es gibt eine Menge Förderungen. Wir haben das Solarpaket 1 angesprochen. Es gibt Erleichterungen. Es ist heute alles nicht mehr so schlimm, wie man das vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch hatte. Ich glaube, das hat ganz viele Leute abgeschreckt. Mhm. Die dachten, oh nein, das ist alles so teuer und alles kompliziert und Bürokratie. Es hat sich eine ganze Menge getan. Also man kann ja viel über Politik schimpfen. Und ich finde auch, in der Klimapolitik könnten wir weiter sein. Aber es ist eine ganze Menge in den letzten Jahren erreicht worden. Das darf man auch nicht vergessen. Man muss es halt nur erfahren, sozusagen. Ne?
Man muss es mitkriegen. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, und da richte ich jetzt mal aus meiner kleinen Mini-Perspektive hier als Munsteraner Bürger und Podcast-Host, einen kleinen Appell an die aktuelle Bundesregierung. Unsicherheit ist schlecht für die Märkte. Und wenn ich Unsicherheiten schaffe, indem ich Förderprogramme in Frage stelle und beziehungsweise die gesamte Klimapolitik in Frage stelle, aus der heraus wiederum Förderprogramme entstanden sind, die für private Menschen, aber auch für Unternehmer und Investoren von großer Relevanz sind, dann sorge ich dafür, dass zurückhaltend investiert wird und dann sorge ich dafür, dass größere Projekte wie zum Beispiel die Beschickung oder die Bestückung mit PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern, dass das alles ins Stocken gerät. Und deswegen mein Appell an die Bundesregierung, hört auf, Dinge zu hinterfragen, die Sinn machen und fangt bitte an, einfach mal weiterzumachen mit dem, was sinnvoll in die Welt gebracht wurde. Und bitte, tut mir einen Gefallen, dieser Anti-Habeck-Kurs ist einfach Quatsch.
Ja, vielen Dank dafür. Nein, es ist aber wirklich so. Es ist ja vieles schon auf den Weg gebracht worden. Und was wir brauchen ist, das Planungssicherheit. Mein Problem ist auch, während wir hier uns gerade unterhalten, ich weiß gerade selber nicht, wie genau ist denn eigentlich der Stand bei den Förderungen? Was wird denn genau gefördert? Ist dieses Solarpaket 1, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, eigentlich noch aktuell? Oder ist da schon wieder was geändert worden? Wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann können das andere Menschen auch nicht nachvollziehen.
Richtig.
Und wenn man dann investieren will oder sagt, ja gut, ich habe da irgendwie eine Dachfläche und ich würde, aber ich weiß gar nicht, was ist denn gerade Sachstand, was ist in 2 Jahren Sachstand? Warte ich vielleicht lieber noch mal ein bisschen, bis dann doch noch irgendwelche Förderungen kommen? Was gibt es gerade für Förderungen? Und das betrifft auch die Politik. Also
natürlich.
Nicht nur die Privaten, sondern auch, wenn wir im Stadtrat uns dafür einsetzen. Als wir angefangen haben, in den Stadtrat zu gehen, waren die Bedingungen noch ganz andere. Mhm. Und so ein Prozess im Stadtrat dauert nun mal einen Moment. Und wenn sich aber ständig die Rahmenbedingungen ändern, dann sind unsere Anträge alle veraltet, dann sind unsere Informationen veraltet.
Ja.
Also auch die Kommunalpolitik braucht ja Zeit, um da hinterherzukommen,
ja,
und solche Projekte umzusetzen.
Richtig.
Deswegen brauchen wir Planungssicherheit. Und es wäre einfach gut, wir würden anerkennen, es gibt den Klimawandel, wir müssen hin. Wir müssen was dagegen tun. Es gibt Energiekrisen, da müssen wir was gegen tun. Solarenergie ist ein Baustein, der umsetzbar ist, er ist da. Und diesen Weg einfach mal konsequent weitergehen.
Das wäre echt, echt gut. Und das wäre mal ein Ausdruck sinnvoller Politik.
Ja.
Und im Übrigen, nur so als kleine Randbemerkung, vielleicht bevor wir gleich wahrscheinlich zu einem Ende kommen, konservative Politik bedeutet, Dinge zu bewahren. Der Klimawandel stellt alles in Frage, was wir haben.
Ja.
Wenn ihr also konservativ denkt und sein wollt, dann bewahrt doch bitte das, was wir haben, indem ihr vernünftige Klimapolitik macht. Und das, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht einfach auch ein ganz guter Schlussstrich für das Thema, zumindest erstmal.
Finde ich auch.
Ich glaube, wir werden uns noch häufiger über das Thema Klimaschutz unterhalten. Wir werden auch sicherlich noch die ein oder andere Folge im Zusammenhang mit dem ÖPNV machen.
Ja.
Ich gehe stark davon aus, dass viele dieser Themen noch mal wieder aufpoppen werden. Und dann sprechen wir drüber und werden neue Erkenntnisse haben oder alte Erkenntnisse verdichten. Und gelegentlich, und das kündige ich auf diesem Wege auch schon mal an, werden wir uns auch korrigieren müssen.
Das kann wohl sein. Ich habe eben gerade selber gesagt, es verändert sich so viel. Ich weiß gerade selber gar nicht genau, wo der Stand ist. Auf jeden Fall, wenn wir zum Schluss kommen, möchte ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, durch die Stadt zu laufen. Und ich muss auch sagen, es ist etwas anderes, wenn man die Dinge wirklich mal sieht,
ja,
vor der Nase hat. Übrigens, wir haben gerade einen schönen Schlusspunkt, weil wir hier vor einem schönen, öffentlich von der Stadt angelegten Beet stehen. Es ist ehrlicherweise noch nicht so schön, aber ich gehe davon aus, dass es schön werden wird, wenn wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, durch die Stadt zu laufen. Ich glaube, das werden wir öfter machen.
Ja, ich bin voll dafür. Und da wir beide das hier ja gemeinsam durchziehen, glaube ich...
Können wir das einfach entscheiden.
Können wir das einfach entscheiden und brauchen da keine Genehmigungsverfahren oder ähnliches.
Mehrheitsentscheid.
Das ist ja quasi Mehrheitsentscheid. Wenn, ja, wenn wir beide als Host sagen, wir machen das so, dann machen wir das auch.
Sehr gut.
Alles klar. Cool.
Jo. Vielen Dank.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Und dann hört gerne auch bei den nächsten Folgen rein. Wir machen auch gerade Sonderfolgen zum Thema Demokratie, wo wir mal Dinge ein bisschen allgemeiner beleuchten. Auch da gerne einfach reinschauen.
Und auch über Mehrheitsentscheide reden, das war der...
Genau. Das ist eine gute Überleitung.
Genau. Also viel Spaß beim Reinhören.
Genau.